Labergebäck.
Oder alles Gute in Deutschland kommt aus dem Sauerland.
Ja. Herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck. Ich glaube, diese Ansage hat schon ein bisschen darauf hingedeutet, welche Folge es heute gibt. Wie immer mit dabei, ich, Johann Lehners, Musiker und
Philipp Lehners, Schauspieler.
Ach, und nach Ewigkeiten mal wieder eine Folge in Präsenz. Das fühlt sich ganz anders an. Aber für die Folge hat sich's auch, glaube ich, sehr gelohnt. Denn jetzt ist endlich unsere lang angekündigte Karl-Schmidt-Folge dran. Wir reden über den Rechtswissenschaftler und Philosophen und Rechtstheoretiker. Das Lustige ist, dadurch, dass wir es angekündigt haben, haben mich schon ein paar Hörerinnen und Hörer gefragt, warum reden wir denn über Karl Schmidt? Was soll ich mir denn vorher alles mal durchlesen?
Ja, dann bevor wir zu Karl Schmidt selber kommen, klären wir vielleicht mal einfach kurz, warum wir über Karl Schmidt reden wollen. Ja. Für das, was in Amerika passiert, und dass das sowohl in den politischen Reihen dieser Bewegung, also sprich Steve Bannon, Stephen Miller und so, den Theoretikern hinter dieser Trump ist planlos, die dahinter sind nicht planlos.
Ja, die neue Rechte hat einen sehr großen
Plan. Und aber auch die superreichen Thinktanks, also Leute, die drogenabhängig sind, wie Elon Musk, und Leute, die nicht drogenabhängig sind, wie Peter Thiel, auch fasziniert von Karl Schmidt. So, das macht ihn gerade in der amerikanischen politischen Debatte sowohl, würde ich sogar sagen, links wie rechts, zu einem Theoretiker unserer Zeit. Und da der, also das Faszinosum, das für so Leute wie Peter Thiel und so darin liegt, ist so ein bisschen, glaube ich, schon auch dieses Ayn Rand-Faszinosum. Karl Schmidt ist eigentlich einer der wichtigsten Rechtsphilosophen und Rechtstheoretiker der Weimarer Republik und schwenkt dann 33 um. Manche sagen in einer Kontinuität seines Denkens und andere sagen in einem Bruch seines Denkens hin zum Nationalsozialismus und fängt bis 36, bis die Nationalsozialisten ihn dann
wieder rausschmeißen.
Im Prinzip, ich würde sagen, dreht seine Rechtstheorie auf das, was Hitler macht.
Kommen wir, glaube ich, gleich zu.
Sind wir dann schon ein bisschen zu weit drin. Aber das macht ihn halt zu einem Abgrund.
Ich würde noch einen weiteren.
Einem moralischen Abgrund und einem Abgrund generell, der auf diese amerikanische Art zu denken, die wir schon bei Ayn Rand beobachtet haben, einen nihilistischen, schwer an einem vereinfachten Nietzsche angelegten Übermenschen Faszinosum des Bösen und des Abgrunds.
Ja, genau. Wie kann ein Mensch zu so etwas dann fähig sein?
Lebt, so, ja. Mal, wie der Abgrund da liegt, im Dunkeln liegt auch die Wahrheit. Ne?
So. Ja, ich würde noch einen weiteren aktuellen Punkt mit ranbringen. Und zwar gab es in der letzten Zeit zwei Aufsätze, die Xi Jinpings Faszination mit Karl Schmidt herausgestellt haben.
Ja,
und sehr richtig. Und dass seine Methodik und das, was ihn als Führer der Kommunistischen Partei auszeichnet, dass die da unglaublich stark Belege haben, dass er sich an Karl Schmidt orientiert.
Und jetzt möchte ich ganz kurz noch dazu sagen, wir sind das, also das ist beileibe nichts davon ist unser Fachgebiet.
Nein, wir haben uns eingelesen und jetzt reden wir über unsere Eindrücke.
Das heißt, das ist hier nicht Ayn Rand, sondern das ist ein Wissenschaftler, der mit wissenschaftlichen Begriffen arbeitet, und das muss man jetzt auch kurz vorne wegschicken, damit das hier nicht zu einem, wir haben ein Referat vorbereitet wird.
Ja.
Einfach zur Erklärung, der arbeitet mit philosophischen Begriffen. Ja, also ersetzt im philosophischen Sinne in der wissenschaftlichen Arbeit Begriffe, die wie Platzhalter dienen.
Ja.
Unter diesen Begriffen steht eine ganze Definition, was dieser Begriff ab jetzt im Text bedeutet.
Mhm. Ja, genau. Er arbeitet einfach wirklich textwissenschaftlich.
Ja, das heißt, wenn wir jetzt diese Schlagworte benutzen.
Meinen die etwas in dem Zusammenhang?
Ja. Richtig. Ja. Hängen schwere Definitionsbrocken an diesen Worten dran, die wie Platzhalter funktionieren für das, was er damit sagen möchte.
Ja. Und das ist, also wahrscheinlich können wir in der Zeit, die so ein Podcast dauert, nicht auch dem komplett Rechnung zollen, aber wir versuchen so deutlich wie möglich zu sein, und aber trotzdem der Disclaimer, wir sind beide nicht vom Fach, sondern wir haben uns das angelesen und reden darüber, was unsere Eindrücke sind. Soll ich einmal anfangen mit Lebensdaten, bevor wir
genau, ich würde sagen, gehen? Erstmal eine biografische Zusammenfassung.
Ja, also ich gehe ganz, ganz schnell durch. 1888 geboren, im Sauerland, deswegen Philipps Einleitung. Und katholisch aufgewachsen.
Ist wichtig.
Sehr katholisch aufgewachsen, auch in der Schulausbildung.
In das muss man heute dazu sagen,
ja, Sauerland
in Preußen gehört, damals. Ja. Mhm. Sauerland gehörte zu Preußen.
Vater, und
Preußen war staatsprotestantisch.
Damit ist man sehr katholisch, wenn man dort katholisch ist.
Genau, aber Katholizismus muss man sich innerhalb des Gebildes als Opposition vorstellen. Ja, das ist wichtig.
Und Vater ist Beamter. Findet sich wieder in vielen seiner frühen Sachen. Gerade die Auseinander, aber kommen wir nachher zu. Und geht dann zum Studium nach Berlin, findet es ganz schrecklich dort, findet das Milieu abstoßend erstmal während des Studiums, studiert Jura und wird 1915, wird er dann Kriegsfreiwilliger, aber weil er direkt in ein administratives Korps wechselt ist, hat er nie einen Fronteinsatz dann gehabt. Das ist auch wichtig meiner Meinung nach für seine Perspektive auf Krieg später. Ist dann in der Öffentlichkeit recht breit getreten worden, weil er eine Ehe geführt hat mit einer Hochstaplerin, die er...
Er hat, glaube ich, für eine Spanierin gehalten.
Er hat sie für eine spanische Tänzerin gehalten. Dann, als es dann klar war, dass sie das nicht ist, hat sie ihm vorgegaukelt, sie wäre eine kroatische Adelstochter, was sie auch nicht war. So dass er die Ehe dann 1924 annullieren konnte, nach 9 Jahren. Aber hat dann vergessen, die kirchlich auch zu annullieren. Deswegen wurde er exkommuniziert. Deswegen ist er dann. Und dadurch war die zweite Ehe, weil er nämlich danach wieder geheiratet hat und die erste Ehe nicht christlich annulliert worden ist, sondern nur rechtlich annulliert worden ist, war er halt dann exkommuniziert. Hat dann eine ehemalige Studentin aus Serbien geheiratet. Eine von seinen ehemaligen Studentinnen in der zweiten Ehe. Und in München dann, weil er hat dann eine unglaublich weitreichende akademische Laufbahn, ist an unglaublich vielen Hochschulen, ich glaube 7 Stück insgesamt gewesen, nacheinander lehrend.
War ein Hochschulwandervogel.
Ja. Und seine prägendste Zeit für ihn persönlich, hat er immer gemeint, wäre in München gewesen, weil er dort eine total soziale Integration bekommen hat in die dortige Bohème und hat da angefangen auch dann...
Ja, das muss man auch dazu sagen, also Schwabing,
ja,
gehörte damals George und so gehörte damals zur das war Rilke, das war zu der, also so ne Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, geht noch bis Ende Erster Weltkrieg wahrscheinlich.
Mhm.
Ist München das the place to be für Künstler, Schwabing, dieses Künstlerviertel. Genau, das prägt ihn, wichtig. Ja.
Fängt dann auch früh an, literarisch zu schreiben, und es gibt einige Leute, die kulturhistorisch auch sagen, dass seine Gedichte so ein bisschen in die Frühphase von Prä-Dada einzuordnen sind, so wie
richtig,
er das
genau,
schreibt.
Richtig, genau,
der hat auch viel Kontakt zu den späteren Dada-Gründern.
Zu den Dadaisten und so, der ist... richtig, ja.
Und allein das ist schon super spannend, dass er in dem Moment dann auch sagt, okay, ich bin jetzt...
Also für die Leute, die jetzt nicht sofort wissen, was Dada ist, das ist Anna Blume. Ich bin von hinten wie von vorne, A-N-N-A.
Mhm. Genau. Ja. Und Der ist relativ schnell ein bunter Hund, nicht nur wegen seiner Beziehungen in die Kunstszene und die Kulturszene rein, sondern auch, weil viele einfach unglaublich gerne mit ihm über Dinge diskutieren. Und der ist ein ganz beliebter Intellektueller. Und wenn der was sagt, dann hören Leute immer gerne hin. Und dann gibt es viele Leute, die Briefwechsel mit ihm führen, Freundschaften eingehen, ist dadurch extremst vernetzt während der Weimarer Republikzeit. Und fängt dann schon an, wichtige Werke zu schreiben.
Ja, da würde ich nachher drauf kommen. Mach mal erstmal nur mit den biografischen Daten weiter, weil.
Und er schreibt eigentlich den größten Teil seiner prägenden Werke noch vor der Zeit des Nationalsozialismus. Und auch hat einen großen Teil seiner Kulturkritik, ist eigentlich Kritik an der Weimarer Republik auch. Und dann kommt die Machtergreifung der Nazis und er fängt an, sehr, sehr schnell, aber quasi aus dem Stand, seine theoretischen Texte anzupassen daran, dass die das Nazi-Narrativ übernehmen. Und Hannah Arendt hat diesen schönen Satz gesagt, Carl Schmitt hat wahrscheinlich mehr als jeder andere und am heftigsten versucht, von den Nazis akzeptiert zu werden und hat es halt nicht geschafft. hat es halt nie geschafft. Sie hat dann gesagt, sie sind dann umgeschwenkt zu weit weniger intelligenten Menschen, die in seiner Bahn hinter ihm hergeschwommen sind, weil die einfacher zu beeinflussen waren. Das heißt, er hat 3 Jahre lang wirklich hart im Sinne des Nazi-Narrativs geschrieben, auch rechtstheoretisch veröffentlicht, Sachen, die Nazis gemacht haben. Röhmputsch kommt dann noch sehr zentral mit rein.
Röhmputsch und dann begründet er auch fachjuristisch dann nochmal die Rassengesetze 36.
Ja. Genau, und der begründet die Nazi-Narrative aus seiner Perspektive wissenschaftlich-rechtlich. Und dann machen sie ihn 36 wieder weg, weil er halt stört, weil er viel zu intelligent ist, weil er die ganze Zeit alle Sachen irgendwie auch in einen kritischen Zusammenhang bringt. Und es ist leichter, einen linientreuen Menschen zu haben, der halt im Zweifel auch nicht zu tief weiterdenkt. Nichtsdestotrotz sind die Aussagen, die er da veröffentlicht hat und wo er dann quasi in der Glaubwürdigkeit den Dingen gegeben hat, sind eine Sache, die ihn dann nachher natürlich in die Entnazifizierung gebracht hätten, aber er hat sich verweigert, nach dem Zweiten Weltkrieg sich entnazifizieren zu lassen. Mit der schönen Aussage, Beichte, das gehört in die Kirche, nicht in die Politik. hat dann auch immer gesagt, er habe sich jetzt für nichts zu entschuldigen, man könne darüber reden und Erklärungen bringen, aber das wäre völlig uninteressant, jetzt von ihm zu verlangen, dass er jetzt öffentlich irgendwie Buße tun müsse. Und er publiziert dann noch weiter, auch in die 60er Jahre noch rein. Und
kriegt aber keine Anstellung mehr in den Hochschulen.
Genau,
macht er als Privatgelehrter.
Ja, war auch logisch, weil er halt der Entnazifizierung halt irgendwie sich verweigert hat. Dadurch war es halt gar nicht mehr möglich, dass er was bekommen hätte. Und ist aber immer noch jemand, der innerhalb des Fachfeldes die ganze Zeit Aufmerksamkeit bekommt. Bis er dann mit einer späten Erkrankung Stück für Stück halluziniert und am Schluss wirklich mit relativ starken Wahnvorstellungen die letzten Jahre seines Lebens existiert und dann auch Aussagen trifft, die
paranoid
wird. Genau, der wird richtig stark paranoid, glaubt dann wirklich daran, dass überall irgendwelche Wellen sind, die unser Gehirne beeinflussen und er.
Der wird verrückt am Schluss,
Genau. Und auch da.
Durch eine Krankheit, ne?
Ja. Und da auch da veröffentlicht er noch, das wird dann immer oft negativ angelastet, aber das ist natürlich Bullshit, wenn das nicht mehr funktioniert mit dem Gehirn, ist das halt so. Und stirbt dann 1985, also mit 93, 94 Jahren, glaube ich.
Ja.
Ist langes und aufregendes Leben gewesen und durch die ganzen krassen Zeiten hindurch existiert.
Ja, da so einmal die ganzen Quatsch des 20. Jahrhunderts über seinem Kopf ausgeschüttet gehabt, der Mann.
Es gibt so, noch einmal in der groben Zusammenfassung gibt es so 3 zentrale Bereiche, die man so in seiner Lehre immer wieder heraushebt. Und das erste ist
Naja, also Moment.
Ja, okay.
Also wenn wir jetzt zu ihm kommen, würde ich, weil also ich sag das jetzt, weil für mich ist, glaube ich, grundsätzlich zu verstehen, und das macht den Zugang zu ihm halt zu einem intellektuell legitimen Zugang, finde ich, obwohl er natürlich im Prinzip jede Legitimation verliert zwischen 33 und 45.
Ja.
Nichtsdestotrotz finde ich diesen, ich finde den, das ist wichtig für mich, also um ihn zu begreifen, vielleicht siehst du es anders, dann kannst du es sagen, aber ich, um einen Zugang aufzumachen, finde ich, steht am Anfang bei ihm ein zu erkennendes philosophisches Dilemma, das eine Frage aufwirft. Nämlich die zwischen Sein und Sollen. Und alles danach entblättert sich wie um dieses Problem herum. Finde ich.
Hm. Ja?
Ich finde. Also, das zu attestierende Dilemma ist eine Handlungsunfähigkeit, obwohl es ein Handeln gibt, das gerade notwendig wäre.
Mhm. Für mich hat das aber tatsächlich stark was mit der Situation der Weimarer Republik zu tun.
Absolut.
Ja.
Ja? Ich glaube auch, und das war das andere, was ich, glaube ich, vorneweg schicken würde. Ich glaube, es ist elementar wichtig, die Problemstellung, die er sieht, aus der Zeit heraus zu verstehen, in der er sie sieht.
Ja, genau.
Und an vielen Stellen gehen da für mich Parallelen zu Machiavelli auf. Da ist viel Machiavellismus drin, und auch da ist die Situation, in der Machiavelli diese Sachen denkt, ganz, ganz konkret an die Zeit gebunden, in der er sie denkt.
Ja.
Die werden da nicht falsch oder drauf zählen, aber die Problemstellungen ergeben die Gedanken.
Ja. Nee, ich sehe das wie du. Ich glaube, dass die Frustration über den dann Stück für Stück handlungsunfähigeren Parlamentarismus in der Weimarer Republik ihn dazu bringt, gewisse Gedanken zu formulieren, auf die wir jetzt ja dann gleich kommen.
Genau. Ich wollte nur sagen, ja. Wenn die Leute sich das ein bisschen unter der Überschrift denken könnten, das Dilemma, mit dem man sich jetzt gleich beschäftigt, ist die Handlung, die nötig wäre, ist nicht durchführbar.
Mhm. Was machen wir?
Weil die Handelnden sich nicht auf eine Handlung einigen können.
Ja.
Und alles andere kommt jetzt gleich unter dieser Überschrift.
Genau. Also, genau, ich würde noch eine Sache vorwegsetzen, weil wir reden jetzt ja schon sehr über den Begriff des Politischen und die Definition des Souveräns, um den das ja dann jetzt thematisch geht. Ich würde eine Sache noch mit hineinbringen. Er ist auch deswegen sehr bekannt, weil er mit der Verfassungslehre, einem von seinen zentralen Werken 1928, eigentlich die Idee des Wissenschaftsfeldes Verfassungslehre formt. Also es gibt überhaupt erst Verfassungstheorie als Studienfach und eigenen Wissenschaftsbereich in der Rechtstheorie wegen seinem Buch Verfassungslehre. Also der ist auf einer Rechtsebene sehr, sehr zentral wichtig gewesen.
Ja, total.
Ne? Ich glaube, dass, wo es bei uns jetzt sehr viel mehr drum gehen wird, ist aber seine Idee der politischen Staatsbildung und der Frage darauf, wie
um seine Rechtsphilosophie.
Genau, und seine Rechtsphilosophie nämlich die Frage, okay, auf was begründet sich ein Staat oder einfach ein Volksorgan, und wie kann dieses Volksorgan wirkmächtig sein innerhalb und rechtlich handelsfähig sein? Wem gegenüber ist es abgegrenzt? Was, und bei ihm ganz zentral die Fragestellung auch, was ist der Souverän innerhalb dieses Staates? Und aus welcher Perspektive wird dieser Souverän begründet? Man muss einmal die Grundlage dafür legen, die er dann irgendwie aufbaut. Und das wird dann auch gerne immer mit einem simplen Begriff anzitiert.
Ganz kurz jetzt nochmal dazu, weil jetzt kommen lauter Begriffe, die eben sowohl von den politischen Gegnern ausgelegt werden, als auch von den Befürwortern von ihm. Und nochmal, das sind philosophische Begriffe. Er benutzt die philosophisch, da stecken Definitionen dahinter. Mhm. Und das kommt dazu, will ich dazu sagen, er ist einer der populärsten Wissenschaftler, Rechtswissenschaftler der Weimarer Republik, weil er sehr früh den Markt gut versteht.
Er schreibt und reißerisch.
Er schreibt, ja, ich, ne, ja, ja, überspitzt.
Ja,
aber, also, schreibt, aber schreibt, er schreibt so, dass es sich verkauft.
Das
auch
richtig,
außerhalb
richtig.
Des rechtswissenschaftlichen nee, Bereichs.
Genau das meine ich. Das meine ich mit reißerisch. Ich meine jetzt nicht, dass er dann inhaltlich weniger kohärent schreibt. Aber
das heißt, es kommen jetzt zugespitzte genau. Formulierungen, die aber mehr beinhalten als die Zuspitzung.
Er fängt vorne an, direkt meistens mit einem fetten Satz, der dann absichtlich zitierbar ist. Also eigentlich total wie heutige Aufmerksamkeitsökonomie innerhalb von Medien. Und danach begründet er ihn und er schreibt immer sehr pointiert, kurz und prägnant. Das ist super zum Veröffentlichen, ist aber auch super zum auch von Leuten, die nicht in dem Wissenschaftsfeld sind, sich dann damit irgendwie auseinandersetzen zu wollen.
Und die Begriffe zu verkürzen, um sie dann einzusetzen für das, was sie damit meinen.
Genau.
Also zurück.
Ja, und der zentrale Punkt für seine Definition des Politischen, weil er sagt, dass der Gründung eines Staates das Politische vorausgehen muss. Das ist ein neuer Gedanke zu dem Zeitpunkt, weil die meisten haben gesagt, das Politische formt sich erst mit der Gründung des Staates und dem Gedanken daraus. Und er sagt, nee, das Politische ist für ihn das, was ein Volk dazu bringt, einen Staat gründen zu wollen. Und das ist die Herausdefinition eines Freund-Feind-Verhältnisses, wie er das nennt und wie es dann auch immer gerne anzitiert wird. Nämlich, wenn ich definiere, wer der andere ist, der nicht wir sind als Volksbegriff, entsteht daraus das, was letztlich die politische Wirkmacht hervorruft, nämlich diese Unterscheidung zu machen zwischen mir und den anderen.
Ja, also erst wenn ich diese Unterscheidung mache, entsteht sowas wie eine Homogenität. Erst wenn ich diese Unterscheidung mache, entsteht sowas wie ein Wir-Gefühl. Erst aus der Definition des Ihr-Gefühls kann ein Wir-Gefühl entstehen und sowas wie eine Homogenität.
Genau. Da fällt dann im Nachhinein natürlich auf die Füße, dass der Begriff von Feind in der Konkretheit innerhalb der militärischen Auseinandersetzung sofort anders gedacht wird. Das erzählt er natürlich alles. Es ist ja nicht so, als würde er das nicht direkt in der Schrift irgendwie mit unterbringen, aber sofort wird das natürlich auch gegen ihn verwendet, dass er sagt, ja, aber du willst ja dann alle anderen zum Feind machen.
Darum geht's gar nicht. Es ist eine philosophische Begrifflichkeit,
richtig,
Freund,
genau.
Feind in dem Fall.
Ja. Nichtsdestotrotz ist bei ihm zentral wichtig, dass er auch immer wieder betont, diese Freund-Feind-Definition ist nur dann sinnvoll und hilfreich dazu, dass sich daraus ein Staat formiert und etwas, was sich verfassungstechnisch dann abgrenzt, wenn die Unterscheidung zwischen dem Freund und dem Feind die Möglichkeit des Krieges beinhaltet. Das heißt, es muss etwas sein, was man kriegerisch umkämpfen kann, diese Abgrenzung, die Ebene, auf der die Definition von Freund und Feind basiert. Ansonsten entsteht daraus keine verfassungsrechtlich abgrenzbare Einheit, die man dann Staat nennt zum Beispiel. Und das ist schon zentral wichtig bei ihm, dass er immer sagt, der Krieg muss als Möglichkeit da drin sein und muss auch, wenn es notwendig ist, aktiv geführt werden, weil eine tatsächliche Neuformierung und Verfassungsgründung ist nur aus einem echten Friedensschluss heraus möglich, in seiner Aussage.
Ja, da kommen dann auch die von den Amerikanern inzwischen wieder benutzten Wörter von geostrategischer Interessenssphäre und so rein.
Mhm.
Ja. Grundsätzlich auch da ist die entscheidende Frage die nach dem Souverän in dem Gedanken.
Ja, genau, jetzt komme ich
da
dazu.
Da müssen wir drauf hinaus, weil da sind wir wieder bei sein und sollen.
Genau, das ist jetzt die Abgrenzung für ihn in diesem Freund-Feind-Verhältnis, entsteht daraus der Wille zu einer Staatengründung und zu einer Verfassungsbildung. Und dann ist die Frage, wer ist letztlich letztwirkmächtig und letztrechtsmächtig innerhalb dieser Form des Staates? Was er damit meint, ist, man baut dann eine Rechtsordnung auf und innerhalb dieser Rechtsordnung ist natürlich alles gut geregelt. Aber dann gibt es Momente im Ausnahmezustand, auch wieder ein zentraler Begriff bei ihm, wo aus seiner Perspektive Entscheidungen gefällt werden müssen, die nicht mehr über die Legalität dieser Entscheidung begründbar sind, also ob sie dann dem Recht entsprechen.
Sondern darüber, ob sie nötig sind oder nicht.
Genau,
er
sagt dann immer legitim, aber nicht legal. Und er sagt, die spannende Frage, wer denn jetzt letztlich der Souverän im Staat ist, basiert darauf, dass man sich die Frage stellt, wer in diesem Ausnahmezustand dann noch entscheidungsmächtig ist und eine Entscheidung trifft, die dann auch gar nicht mehr rechtlich hinterfragbar ist. Weil die ja, ne, also er meint zum Beispiel, er hat das dann sogar nochmal konkret gesagt, hat gesagt, letztlich ist es so, der Souverän ist der, der wirkmächtig einen Bürgerkrieg verhindern oder beenden kann. Und für ihn war das in seiner Definition von damals immer der Reichspräsident, dem man diese Souveränität zuerkennen muss, damit das als Staat überhaupt funktioniert. Er braucht eine weitreichende Souveränität im Ausnahmezustand. Und
da rennen wir schon in eine bestimmte Interpretation vor allem der Schriften der Weimarer Republik rein. Mhm. Ich komme jetzt gleich nochmal bestimmt nochmal ein bisschen mehr ins Detail, aber grundsätzlich könnte man sagen, das, was er beschreibt, ist eine Präsidialrepublik mit starker Machtkonzentration auf den Präsidenten. De Gaulle orientiert sich
in der französischen,
die ist ganz stark an ihn angelehnt.
Ja. Und man
muss, das führen wir gleich noch aus, genau, was das heißt, ja.
Genau, aber man versteht, glaube ich, wir haben ja gerade schon einleitend darüber gesprochen, dass die nicht mehr wirklich handlungsfähigen Regierungen der Weimarer Republik dazu geführt haben, zu diesem Gedanken von, aber wenn da jetzt nur noch, er schreibt das ja auch ganz oft sehr konkret, wenn da nur noch verhandelt wird und wenn man dadurch nie mehr zu irgendeinem Schluss kommt, sondern wenn der nächste Punkt ist, wieder darüber zu reden.
Das Freund-Feind-Verhältnis dazu führt, dass eine Entscheidung nicht getroffen werden kann innenpolitisch, braucht es einen Souverän, der über das Freund-Feind-Verhältnis hinausgeht.
Ja. Und
damit die legale Definition verlassen darf, verlassen dürfen muss.
Mhm. Ja, genau. Er stellt immer diese Fragen. Er sagt letztlich, wer entscheidet, wer setzt die Verfassung durch, wer handelt ohne Rechtsmittel, wer handelt über die Rechtsmittel hinaus. Und das muss definiert sein, damit überhaupt ein Staat handlungsfähig bleibt. Und er bringt dann auch gerne immer die Begriffe aus der alten römischen Struktur. Nämlich er sagt dann, wie damals muss man dann einen Diktator zulassen auf Zeit. Wie das in Rom ja passiert ist, immer wenn eine Handlungsunfähigkeit da war, hat man gesagt, okay, um dieses Krasse jetzt zu bearbeiten, ernennen wir auf Zeit einen Diktator, der hat jetzt volle Handlungsmacht, der setzt das durch und dann hoffen wir, dass wir den wieder abgesetzt kriegen, aber und er schlägt letztlich dasselbe vor. Er sagt, in dem Moment wird dann der, den ich als Souverän konstruiert habe, punktuell zum Diktator, weil er volle Handlungsmacht hat und diese Sachen sind dann auch nicht rechtspolitisch zu hinterfragen. Da kann man auch nicht dann irgendwie Rechtsnormen drauflegen, der handelt außerhalb des Rechts dann, um den Ausnahmezustand aufzulösen. Und das ist, glaube ich, völlig verständlich für viele Menschen einfach viel zu krass, weil das ja eine begrenzte Diktatur irgendwie konstruiert. Und das ist auch einer der Gründe, warum Leute dann immer nicht nur, ich meine, er formuliert diese Lehre ja dann auch nachher um das Führerprinzip
ganz,
zu begründen.
Ganz kurz nochmal, um die Klammer zum Jetzt zu schließen. Sehr viel von dem, was die in Minneapolis gemacht haben, bevor Trump Taco out ist.
Ja.
Entsprach genau dem, also das, was hätte passieren sollen, wäre eine Provokation gewesen, damit er den Ausnahmezustand ausrufen kann.
Genau.
Um den dann zu beherrschen.
Ja.
Wir erinnern uns an den Reichstagsbrand.
Genau. So. Das, ne, die Konstruktion
das
ist
war
schon
schön
zu
nach Karl Schmitt, das war schön nach Karl Schmitt gebaut und dann nicht durchzuziehen.
Ja, genau. Haben sie nicht durchgezogen, weil sind dann doch zu doof. Aber die
Naja, Trump ist halt so erastisch. Also ich bin mir sicher, Stephen Miller hätte
das durchgezogen. Natürlich. Nee, die die, du erkennst ganz, ganz viel von Carl Schmitts, sagen wir mal, Playbook, in dem, wie die gehandelt haben und handeln aktuell. Der Versuch, den Ausnahmezustand zu definieren, damit man den souverän hervorgearbeitet kriegt, ist die ganze Zeit da. Und das ging ja schon damit los, dass sie erstmal behauptet haben, es gäbe schon einen Ausnahmezustand, als würde in den ganzen Städten randaliert und Bürgerkrieg vor der Tür.
Das mussten sie ja, um ihr Handeln noch in der Legalität zu lassen.
Ja, ja. Er hat ja dann auch 33 all diese Sachen umformuliert, sodass die dann ins Nazi-Narrativ gepasst haben. Also ne, er hat ja immer gesagt, eigentlich setzt ein Staat für seine Funktionalität eine hohe Homogenität der Staatsbeteiligten voraus, weil daraus überhaupt erst ein Volkswille formuliert werden kann oder ein Volksbegriff überhaupt. Und hat dann gesagt, dafür muss dann die Welt aber heterogen sein. Und hat dann halt immer gesagt, wir brauchen eine Gleichartigkeit und hat das dann umgestellt, 33, und hat gesagt, wir brauchen eine Artgleichheit.
Ja.
Und hat das dann auch alles, der hat das doch alles dann schön auf Rasse umformuliert.
Nein, der ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Leute dann einfach. Also das tut, glaube ich, weh, weil er, also im Sinne von so von Hannah Arendt, ne, da ist nach wie vor eine intellektuelle Bewunderung für diesen Mann bei der Frau. Mhm. Aber das ist natürlich auch, ja, so sind Menschen, ne? So sind.
Der war ein fucking Opportunist.
Der war ein Karrierist.
Ja, ganz komplett.
Und hat seine intellektuellen Fähigkeiten versucht zur Verfügung zu stellen, nur damit seine Hochschulkarriere nicht abbricht, zu verachten, ne? Aber gleichzeitig natürlich auch wieder, also man, wer sind wir uns moralisch, aber natürlich vor allem in der Folge nach 36 und so, also wir brauchen jetzt nicht, ich will nicht 33 bis 36 rechtfertigen, aber es gibt Stellschrauben in diesem Nazi-Regime an Stellen, an denen die Daumenschrauben nochmal enger angelegt wurden und nach den Olympischen Spielen 36, als man noch ein bisschen Shishi gemacht hat für die Welt, haben sie nochmal und den Rassengesetzen und so haben sie schon nochmal angezogen. Also das, was dann auch in der Folge passiert, ist natürlich so. Das ist der Mann ist eine moralische Bankrotterklärung. Natürlich ist er das.
Ja, weil er wirklich einfach, damit er weiter Karriere machen kann, sein Fähnchen in den Wind gehangen hat.
Eine moralische Bankrotterklärung.
Genau. So. Und was auch eine komplette moralische Bankrotterklärung ist, ist sein aktiver Antisemitismus. Also
erst hat er profitiert von jüdischen Hochschulprofessoren und Kollegen, die ihm wichtige Jobs verschafft haben und Teil seines Netzwerks waren. Und dann kippt er ab 33 plötzlich in einen Antisemitismus ab. Dem muss man dazu sagen, so das, was ich gelesen habe, hat er auch nach 45 mehr abgelegt.
Richtig, das ist der Knackpunkt.
Also vor 33 profitiert davon,
hat auch viele Freunde
von jüdischen Mitbürgern und dann ab 33 ist er ein glorreicher Antisemit.
Und das ist das Krasse, der veröffentlicht dann noch Schriften 47, 48 mit offenstem Antisemitismus, mit Zion.
Er hat ihn da auch krasser Umschwenk erst und dann nie wieder weggekommen.
Ja, genau. Aber ich meine, er hatte immer gewisse Neigung zu Paranoidität, deswegen war das auch klar, dass diese Krankheit das bei ihm auslösen würde, weil er immer mal wieder solche Verschwörungsabdriftungen hatte, auch Richtung jüdischer Weltverschwörung dann auch in den 40er und 50er Jahren. Also
ja, genau, das gehört all deswegen deswegen reden wir jetzt auch wahrscheinlich über ihn, weil der in Deutschland natürlich weit mehr als im Ausland verbrannt war.
Genau.
Und mit etwas Diabolischem versehen.
Wie aktiver Nazi-Theoretiker.
Richtig, so der seine intellektuellen Fähigkeiten in der Rechtslehre Herrn Hitler zur Verfügung hat, den er verbrannt. Mhm.
Und man muss auch sagen, seine Theorie hat halt super gepasst.
Jetzt muss man aber sagen, genau, das war gar nicht so schwer. Da wollte ich vorhin drauf hinaus. Ich finde den Weg, den er dann gehen muss, um die Sachen leicht umzuformulieren und so, der ist nicht so weit.
Nee, das lag schon alles auf der Hand.
Er begründet halt den Röhmputsch juristisch 34, das ne, was super passt auf seine Theorie. Also die Behauptung von Hitler war, ne,
die Versuche,
man muss jetzt das muss man parallel, wahrscheinlich eine parallel auch ganz kurz erklären. Ja. So, also die SA, die Schlägertrupps der Nazis vor allem während der Zeit vor, ich kann jetzt nicht die Nazi, wenn man will, die Nazi-Begriffe benutzen. will Machtergreifung sagen und yeah, so. Yeah. Also die Schlägertruppe war die SA. So, das war das, was sie aufgebaut hatten, um sich mit den Kommunisten prügeln zu können und die Straße zu beherrschen, wie das in der Weimarer Republik hieß. Und diese Truppe war aufgebaut wie so eine paramilitärische Einheit und wurde geleitet von Röhm.
Einem Kriegskameraden von Hitler.
Nee, die waren nicht zusammen an der Front gewesen.
Aber die kannten sich doch aus dem Heer, dachte ich.
Die waren beide danach beim Militär. Danach beim Militär, okay. Aber Röhm war, glaube ich, Offizier.
Genau. Ah, okay. Aber die kannten sich trotzdem aus dem Militär, ne?
Genau so. Ja. Und Röhm hatte ursprünglich in München schon die SA unter sich, war dann irgendwie nach Südamerika ausgewandert, kommt dann wieder und dann gibt Hitler ihm die SA wieder, weil Offizier und so. Aber Röhm war auch innerhalb des Kreises bekannt, schwul. So, was jetzt einen Widerspruch darstellte zu dem generellen politischen Haltung der NSDAP zu Homosexualität. Aber Röhm war auch bei allen bekannt schwul. So. Und was dann passiert nach 33 ist, dass die revolutionären Kräfte in der SA befunden haben, die Revolution sei noch nicht abgeschlossen. So, die Eliten sind noch an der Macht. Die Reichswehr ist noch da und die SA als paramilitärische Einheit will eingegliedert werden oder will die Reichswehr übernehmen. Es gab viele Gerüchte, es gab viel Geraune in der Zeit. So, was wir heute wissen, im Gegensatz zu den Leuten damals, ist, dass Röhm keinen Putsch geplant hatte.
Überhaupt nicht.
Also es gibt keinerlei Nachweis dafür, dass Röhm einen Putsch geplant hatte. Nee. So. Was Hitler tut in der sogenannten Nacht der langen Messer, ist, er schickt zum ersten Mal Killerkommandos los, um die SA-Spitze zu beseitigen, so, weil die geben zu viele Widerworte und die sind hoch unbeliebt in der Bevölkerung. Ne, die schlagen Leute auf der Straße zusammen, die treten irgendwelche Wirtschaften zusammen und so, die benehmen sich wie Mallorca-Urlauber.
Oder wie Eis.
Nee, das sind mehr so Schlägertrupps, die sich halt eine Uniform angezogen haben, die gehören zu gar nichts anderem als nur zu der Partei. Also die sind wirklich wie so Mallorca-Urlauber, denen man eine Autorität gegeben hat und die besoffen sind. So. Die sind hoch unbeliebt in der Bevölkerung. Und Röhm ist beliebt innerhalb der SA und das ist ein Machtfaktor innerhalb der NSDAP. So. Und da geht es auch simpel um einen Machtkampf und darum, für Hitler die Kontrolle über die SA wiederzukriegen und die Nummer zu straffen. Und gleichzeitig benutzt er das, um politisch unliebige Menschen
beseitigt eben dann in
loszuwerden.
Der nutzt dieses Momentum, um ganz viele Leute loszuwerden, die gar nicht dazugehören.
Das ist auch der Moment, wo die SS die Oberhoheit über die SA gewinnt und die SA im Prinzip kaltgestellt wird.
Ja.
Weil die SS wird benutzt, um die SA kalt zu machen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele, ich habe vergessen, ich habe mich jetzt darauf nicht vorbereitet, wie viele Leute in dieser Nacht sterben, aber unter anderem stirbt der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher, zu dem Karl Schmidt eine sehr enge Beziehung gehabt hat.
Ja.
Der wird auch einfach weggemacht.
Ja, Hitler fährt selber dahin, wo Röhm sich befindet, um sich dahin zu inszenieren als derjenige, der jetzt hier mal durchgreift.
Gut, ich habe diese Ausführungen waren jetzt dafür da zu sagen, wie Karl Schmidt das dann relativ elegant über das, was er vorher schon geschrieben hat, jetzt begründen kann. Weil da ist es ja passiert. Ja, also da ist ja passiert,
der Souverän hat
sich über das Recht hinweggesetzt, um diesen behaupteten Ausnahmezustand des kurz bevorstehenden Putsches, der nie da war, Herr zu werden. Also, ich finde das für mich, also die Leute, die ihn vor allem in Deutschland noch verteidigen, weil der ist recht populär in Italien, wie gesagt, De Gaulle orientiert sich an ihn in Frankreich und die aktuellen Amerikaner orientieren sich gerade an ihm, sehr viele der
Handel. Die neue Rechte international eigentlich.
Ja. Ah, ja, auch viele aus der Linken.
Ja, nee,
also Black Lives Matters, das ist schon alles Freund-Feind, Identitäten schaffen und so, das orientiert sich alles an Karl Schmitt.
Sein Punkt, dass wo die Identität vorherrscht in der Definition überhaupt die Abgrenzung möglich ist,
steht bei ihm. Ja, genau. Daran orientiert sich die Linke genauso dran. Ja, und das führt dazu, dass wir in so einem machiavellistischen Zeitalter sind, in dem wir sind. Ne?
Ja, weil alle diese Sachen irgendwie als Playbook verstehen.
Ja, genau so. Die Amerikaner sind wieder dabei, eine McDonald's aus Karl Schmitt zu machen.
Ja. Ich muss sagen, es ist halt so, dass das wirklich nah dran war. Es war einfach schon so, dass man den Führer damit sehr leicht begründen kann, den Führerkult und die Art, wie der Führer, die Führersouveränität.
Genau, und damit hat er für mich gleichzeitig natürlich sich selbst und die Schwäche des Gedachten sofort selbst entlarvt. So, insofern
hat sich
der Gedanke im Prinzip selbst diskreditiert, wenn man annimmt, dass er jetzt da nicht wirklich eine intellektuelle Volte hat hinlegen müssen, sondern tatsächlich sein theoretisches Werk angewendet gesehen hat, was ich gar nicht so abwegig finde, wenn ich verstehst du?
Es basiert ja eben, ne, wenn man jetzt die römische Struktur anguckt, es basiert ja auch auf Dingen, die analytisch nicht falsch sind und die auch nicht historisch unbelegt sind und die auch nicht, also, weißt du? Aber die Problematik ist, er hat ganz, finde ich, radikal den Missbrauch überhaupt nicht mitgedacht in seinen, während er das als reines Werk formuliert hat. Die tatsächliche realweltliche Umsetzung hat er nicht bedacht.
Aber da sind wir dann so bei dieser schon für mich vorhandenen Aktualität, also aus zweierlei Gründen. Ich glaube, der Grundgedanke, aus dem der kommt, und das ist, da ist er dann schon bei Machiavelli, man könnte auch sagen, weniger theoretisch bei Napoleon oder so, oder Bismarck oder so, da ist ein grundsätzlicher Gedanke dahinter, und der ist schon begründet in der Weimarer Republik und wie sie funktioniert, dass der Mensch innerhalb seiner Interessendebatten, sich so sehr vereinzelt, dass diese Interessen wirklich nicht mehr übereinzubringen sind und damit zu einer Reformunfähigkeit führen. Mhm. Und da, wir gucken, wie ich in die Formulierung reinkomme, weil da ist der für mich habe ich da so einen Knackpunktgedanken gefunden bei ihm, um den ich so die ganze Zeit rumscherwenzel. Weil ich würde attestieren, dass der Grund, warum der auf diesen Gedanken kommt, sehr nah an unserem jetzigen Zustand ist. Auch jetzt sind wir in einer Freund-Feind-Situation, die dazu führt, dass wir uns im Prinzip auf nichts mehr einigen können, weil alles ein Angriff auf die Identität des anderen darstellt.
Der aktuelle Kulturkampf ist eine aktive Freund-Feind-Definition.
Richtig, wir sind also wieder in einer ähnlichen Situation wie Karl Schmitt in der Weimarer Republik. Und das möchte ich ausführen, weil ich glaube, das muss man substanziell begreifen. Da sind Probleme innerhalb der Weimarer Republik. Die sind heute nicht mehr so, das weiß man nicht mehr, man hat sich damit beschäftigt. Innenpolitische Probleme innerhalb von Deutschland, die faktisch unlösbar sind. Also du hast weite Gebiete Ostpreußens, das heißt östlich der Elbe, das, was heute viel Polen ist, also schon davor, aber dann vor allem viel Polen, die immer noch gut wirtschaftlich bewirtschaftet werden. Also da sind, sind diese Güter und dann sind da Pächter, die dieses Gut bewirtschaften. Mhm. Ne? Und gleichzeitig hast du das Ruhrgebiet. Das heißt, du hast heftig industrialisierte Gebiete, die voll in der Industrialisierung
sind.
Und
heftig ländliche Gebiete.
Und heftig agrarwirtschaftlich geprägte Gebiete, die im Prinzip eigentlich nur aus dem 18. Jahrhundert, aus der vorindustriellen Situation kommen. Und die politischen, das politische, das sind zwei Beispiele, es gibt noch mehr. Katholisch-Protestantisch spielt natürlich auch eine extreme Rolle, weil auch so Bundesländer in der Weimarer Republik wie Preußen zum Beispiel halt riesige katholische Gebiete umfassten, aber nach wie vor Protestanten, ne?
Ja.
So. Das ist, spielt auch eine, deswegen gibt's protestantische Partei und katholische Partei und die wird dann nach dem Zweiten Weltkrieg zur Union.
Ja.
Das spielt eine Riesenrolle in der Unvereinbarkeit, aber vor allem gibt's wirklich auch diese Industrialisierungsunvereinbarkeiten, die faktisch zu keiner Lösung führen.
Genau, die sind nicht auflösbar ohne Schmerz und damit daran scheitert ja.
Also es gibt realpolitische Dinge, aber das ist nicht, also auch die gibt, würde ich sagen, sind wären überwindbar, so wie die jetzt überwindbar wären. Ich will auf was anderes hinaus, weil das, was in der Weimarer Republik herrscht, ja, an Medienstruktur, ist der Medienstruktur, die wir heute haben, viel, viel ähnlicher als die Medienstruktur vor den Zeiten des Internets in der Bundesrepublik Deutschland war. Wir haben eine hohe Privatisierungsrate.
Mhm.
Es gibt keine staatliche Senderanstalt oder irgendeine Art von staatlichem Eingriff in die Medien. Die großen Zeitungen sind in den Händen von Herrn Hugenberg zum Beispiel, der selber eine Partei hat, die DNVP.
Ja.
Und die schreiben aktiv ab dem ersten Moment gegen diese Staatsform an.
Ja.
So, das heißt, es herrscht auf einem Medienmarkt mit unendlich vielen Zeitungen eine hohe Demagogie und Aufmerksamkeitsgehasche um einen nicht regulierten Medienmarkt.
Ja.
So. Und ich möchte, das ist nämlich der Punkt, an dem ich bin, weil ich dieses Menschenbild, was er hat, ist geprägt dadurch, dass über eine Demokratie ein ununterbrochener Regen von Demagogie niedergeht.
Ja, ja auch es werden Zerwürfnisse der Partikulargruppen die ganze Zeit offen formuliert und als Kampfebenen in der Gesellschaft ausgetragen. Weil,
das heißt, sein Gedanke, und der ist ähnlich wie bei Napoleon oder bei Machiavelli, glaube ich, gespeist meiner Meinung nach, und ich will es nicht banalisieren, aber gespeist aus dem Gefühl, dass das Problem daran die Menschen an und für sich sind.
Er hat immer von sich selber behauptet, sein Menschenbild wäre weder ist der Mensch gut noch böse, sondern er ist zu beidem fähig, aber ich sehe das nicht so. Ich attestiere ihm auch ein eher negatives Menschenbild.
So, ich muss den Pöbel beherrschen, weil der Pöbel an sich ist gefährlich und der Pöbel ist auch nicht zu rationalen Entscheidungen fähig.
Mhm.
So. Und
er lässt sich ja auch zu Aussagen hinreißen, dass wenn man die Partikulargruppen in einer liberalen Parlamentarismus alle zu Wort kommen lässt, gar keine Gesellschaft mehr zu führen ist.
Ja, genau. Also die Einzelwahlkabine und so, ne?
Ja,
ja. Ja. Ja, genau. Ja, die Homogenität ist nicht mehr gegeben, wenn jeder in einer einzelnen Wahlkabine seinen individuellen Bedürfnissen nachgeht.
Genau. Du kannst nicht, er sagt das ja auch, du kannst nicht jeder Interessensgruppe einen Raum einräumen, weil dann wird nur noch diskutiert und nichts mehr entschieden. Du musst sagen, okay, ich entscheide jetzt, was ist die Mehrheitsgesellschaft, was ist der homogene was ist das, was wir als homogen machen, und dann sage ich, okay, und jetzt höre ich den Partikulargruppen nicht mehr zu. Ich sage, das ist die Homogenität und auf Basis davon handle ich jetzt. Als Souverän.
Ja, und ich glaube, also zwei Sachen. Vielleicht mehrere Sachen. Es gibt Situationen, da muss das Handeln bestimmen. Und da würde ich Machiavelli recht geben und da würde ich sogar Carl Schmitt recht geben. Manchmal bestimmt das, was ist, muss bestimmt werden durch den Handelnden. Nicht durch den, der das jetzt noch diskutieren will.
Nee, ich warte, ich gebe ein Positivbeispiel dafür.
Ja.
Schmidt bei der Flutkatastrophe in Hamburg.
Ja, das würde ich Das wird gerne herangeführt, um dann etwas ungebrochen dahinstellen zu können. Ja, aber nehmen wir das mal, also da kann man eine gebrochenere Ansicht darüber haben, was Helmut Schmidt bei der Flutkatastrophe da in Hamburg macht, aber um die Leute mitzunehmen, also Flutkatastrophe 61?
Ja, auf jeden Fall
60er. Elbhochwasser, ja. Und ganz Hamburg droht abzusaufen irgendwie. Und Helmut Schmidt ist gar nichts, der ist nur Innensenator, ja, von Hamburg und übernimmt ohne zu fragen und ohne das mit irgendwem abzustimmen, die Oberleitung.
Und kontrolliert den Zivilschutz und organisiert das. Und
verfassungswidrig lässt er die Bundeswehr anrücken,
ja,
und benutzt die Bundeswehr und sogar alliierte Einheiten.
Ja, von den Besatzungsmächten.
Von den Besatzungsmächten. Auch die lässt er zu sich rankommandieren und rettet unendlich viele Menschen mit der Tat. Genau. Ja. Richtig, genau. Ja, das kann man jetzt an vielen Stellen kritisch sehen und auf, genau, der anderen Seite wissen wir nicht, was passiert wäre, wenn das nicht getan, aber genau, hätte.
Aber darum geht's mir. Es ist sowohl kritisch zu sehen, als auch hat es zu positiven Dingen geführt, und das ist der Knackpunkt, um den es,
ja, genau, da, das ist so geht, wie das, was Herr Schirach versucht hat mit Terror.
Ja.
So, gilt,
ja,
Karl Schmidt oder gilt nicht Karl Schmidt? Und das weiß ich nicht, ob jemand den Film gesehen hat oder das Stück oder so. Ist egal.
Ja.
Führt zu weit jetzt. Aber ja. Und deswegen würde ich trotzdem, wenn man mich fragen würde, was die Achillesferse der Demokratie ist, und vielleicht bin ich da wirklich in einem grundsätzlichen Dissens mit der Perspektive auf Gesellschaft und Menschen. Wenn was die Achillesferse, weil ich finde viel von dem, was da ist, eine Ähnlichkeit zu Platons Kritik an der Demokratie. Mhm. Die Achillesferse ist die Demagogie.
Genau.
Und das du musst die Gesellschaft davor schützen, in eine Demagogie zu kommen, weil dann ist die Debatte nicht mehr möglich.
Richtig. Oder das ist ja auch Perikles Kritik an dem Zerfall der attischen Demokratie. Ist ja genau derselbe. Ist die Sache, okay, wenn auf der Agora kein Diskurs mehr möglich ist, weil nur noch Demagogen durch die Gegend schreien, kannst du keine Demokratie mehr führen. Und ich glaube, das ist für mich auch der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass Karl Schmidt dafür, für diese Einflüsse ziemlich blind ist. Weil er die,
das sind sehr viele Menschen im Augenblick auch.
Richtig, richtig. Aber das ist das, was ich ihm
auch attestiere. Finde ich. Also meine Perspektive.
Ja. Ich würde ihm das nämlich auch attestieren, weil er die ganze Zeit von dem Ist-Zustand ausgeht und sagt, das wäre strukturell notwendigerweise das Ergebnis von einer liberalen, liberalen Parlamentarismus.
Genau,
und das sehe ich nicht so.
Ich auch
nicht.
Genau, richtig. Das sehe ich auch nicht so. Und trotzdem kommt er zu einem ähnlichen Schluss wie eben Platon und
Perikles.
Ja.
Ja.
Ja, Perikles ist jetzt auch mehr ein Handelnder.
Ne? Ja, ja, klar. Der ist kein Philosoph überhaupt.
Ist jetzt mehr ein Schmidtscher.
Ja.
Handler. Karl Schmidtscher, ja. Handler.
Nee, aber der.
Ach ja, der 61 war Helmut Schmidt, nicht Karl Schmidt.
Ja, genau.
Ne? Zu viele Schmidts. Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, dass seine Analyse viel zu sehr sagt, der historisch eingetretene Fall ist der strukturell halt nötigenfalls eintritt. Nicht nur bei den Sachen, wie er die Weimarer Republik analysiert, sondern auch bei anderen Sachen. Der macht ganz, ganz oft eine Sache von, okay, so wie es jetzt gerade passiert ist, das ist logisch, dass das so passieren müsste, also baue ich daraus die Struktur. Das macht er auch später noch, wenn er dann über seine Großraumtheorie geht.
Natürlich, aber das meine ich doch mit Machiavelli, also mit diesem Handeln schlägt Theorie.
Ja, ja.
Weißt du? Also mit dem wer zuerst zieht, zieht zuerst. Du verstehst, was ich meine?
Ja, ja, ja. Und das ist das eine, wo ich ihm das als Vorwurf irgendwie formulieren würde, zu sagen, dass er das übersieht mit der Demagogie und dem Einfluss darauf, was eigentlich die Zivilgesellschaft zersetzt hat.
Was braucht es für eine konstruktive Debatte, Habermas?
Ja, ja, ja. Und das Zweite ist, ich habe ein Riesenproblem mit der Art, wie er die Homogenität formuliert und wie er sie schaffen will. weil er tatsächlich Aussagen da drin hat, wo du denkst, sorry, nee. Also
na, du bist, da, man, ich würde immer als theoretisches Konstrukt innerhalb einer Überlegung ist Homogenität, sich die zu denken in einem Laborversuch, ist nett.
Das ist, ja, das ist hübsch, genau. Aber in der Realität.
Aber was bedeutet die Umsetzung von Homogenitätsanspruch in der Realität?
Und er sagt jetzt
immer die Zerstörung von individuellen
richtig.
Rechten.
Ja, ja, richtig. Das ist, er sagt das ja auch zwischendurch. Er sagt, das ist das notwendigenfalls muss man die alles Heterogene ausscheiden oder vernichten. Also nimmt er quasi schon auch in den theoretischen Werken vor 33 vorweg, was die logische Konsequenz ist, die Nazis dann umsetzen. Wie schaffe ich die Homogenität? Ich vernichte die ich als heterogen betrachte. Oder sogar, ich mache eine Freund-Feind-Definition auf und die Feinde, die bringe ich dann auch um, weil ich mache sie dann zum totalen Feind im Sinne von
Schmidt. Ja, aber lass dich jetzt nicht, also ich finde, um ihn zuzulassen, muss man ihn jetzt auch konstruktiver denken. Das 20. Jahrhundert ist schon auch nach 45 ein Schmidtsches, also Stalin ist auch wie eine Umsetzung von Schmidt. Wir industrialisieren jetzt als Handelnder gegen Partikularinteressen dieses Land. Auf Teufel komm raus. Auch Tito ist, wir setzen einen Homogenitätsdruck von oben und dadurch wird die Heterogenität von Bosnien, Kroaten und Serben einfach unterdrückt. Und als der Homogenitätsdruck des Souveränen weg ist, zerbrechen die Identitäten, zerbröseln wie nichts Gutes.
Ja.
Wir können noch andere Beispiele dafür finden. Dass nicht alles, was der gedacht hat, fern dessen ist, was an Realität im Leben stattfindet und was funktioniert in menschlichen Konstrukten und was nicht.
Genau, das ist aber ich will eigentlich nur auf den Punkt hinaus, dass er die ganze Zeit den Missbrauch nicht mitgedacht hat. Er hat Dinge schon nicht nur auf einer philosophischen Ebene, sondern auch für eine konkrete Handlung formuliert und gesagt, so sollte das strukturell sein und hat den Missbrauch eigentlich nirgendwo mitgedacht. Das auf der Ebene halte ich ihn auch ein bisschen für, okay, dann entweder war ihm das bei der Formulierung der Theorie egal, aber dann finde ich es erschreckend
praktisch, was er formuliert. Ich finde, und da kann man vielleicht dann auch mit abschließen, weiß nicht, wie lange wir jetzt sind.
Boah, geht.
Ja.
Nee, ich würde noch nicht abschließen, weil ich wollte noch auf zwei andere von seinen philosophischen Sachen eingehen.
Ja, ja. Dann mach.
Und das eine ist, seine Position zu den Menschenrechten und Humanismus.
Ja, aber also okay, aber die ergibt sich natürlich ein bisschen aus dem Homogenitätsbegriff, über den wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ne? Also er widerspricht ja Kant im Prinzip.
Er widerspricht nicht nur Kant, er sagt, Menschenrechtspolitik und Menschenrechte können überhaupt nicht sinnvoll begründet werden, weil die ja die Freund-Feind-Definition ausklammern, weil die ja sagen, das soll für alle Menschen gelten. Und
damit ist jeder Identitätsbegriff und damit jeder Rechtsbegriff, der nämlich an den Identitätsbegriff geknüpft ist, stimmt, muss man dazu sagen, ne? Also das ist ein Nationalstaatsbegriff. Erst in einer Homogenität kann sowas wie Recht existieren. Also erst in einem abgegrenzten Raum kann ich sowas wie Recht behaupten. Erst der Staat schafft Recht. Ist der Staat weg, also außerhalb des Staates, kann es kein Rechtssystem geben.
Ja, aber er sagt eine ganz spannende Sache dazu. Er sagt, in dem Moment, wo ich die Abgrenzung, die Freund-Feind-Abgrenzung auf Basis von ethischen Begriffen mache, ist die einzige Möglichkeit, das Freund-Feind-Verhältnis aufzulösen, der absolute Krieg, also die Vernichtung des Feindes, weil ich ja gesagt habe, der ist böse, weil ich dem ethischen Begriffen gefolgt bin. Und das ist eine Sache, die ja auch unfassbar aktuell ist jetzt gerade, weil wir ja auf Basis von dieser Ebene ganz viele Identitätsabgrenzungen machen. Und er sagt die ganze Zeit, es ist wichtig, dass wir das nicht auf Basis von ethischen Konstrukten machen, weil dann kann ich das nur durch Vernichtung lösen. Und ich muss es ja lösen können durch einen, wie er immer sagt, gehegten Krieg. Also einen normalen Krieg, der diese Sache löst, der aber nicht darauf ausgelegt ist, die andere Seite zu vernichten.
Ja, ja, genau. Das ist aber, das würde ich, aber da würde ich auch ihn da kann man ihn heranziehen, auch zur Analyse der Gegenwart. Ja, ja. Also ich würde sagen, dass die Freund-Feind-Stellung, die inzwischen bis wirklich in jeden politischen Konflikt gedacht wird, will die Union, will Sozialkürzungen machen, warum? Aus Prinzip. So, die SPD ist dagegen, warum? Aus Prinzip. Die SPD möchte gern an eine Umverteilung in diesem Land ran, warum? Aus Prinzip. Mhm. Die Union ist dagegen, warum? Aus Prinzip. Ne?
Ja.
Wir müssten in irgendeine der Richtungen. Ich bin der Meinung, dass die Union fatal Unrecht hat und keinen Plan. Das bin ich wirklich der Meinung. Ich glaube, dass ein Double Down im Sinne von, das haben wir jetzt aber die ganzen Jahrzehnte gemacht und jetzt müssen wir es einfach nur noch mehr machen, dann wird alles wieder gut. Daran glaube ich nicht.
Ja.
Ja? Aber wir lassen das jetzt, also ich will das jetzt als Gedanken mal zulassen, ohne es ideologisch abzulehnen.
Mhm.
Weil das, was sie wollen, ist, dann müssen wir noch neoliberaler werden. Ne? Dann müssen wir den Sozialstaat weiter zusammenschrauben, dann müssen wir die Löhne noch weiter, dann müssen die Leute länger arbeiten und dann kriegen die Manager noch mehr Geld und die Leute kriegen noch weniger und dann verkaufen wir wieder mehr ins Ausland und dann ist alles wieder gut und damit wird die Wirtschaft wachsen.
Ja.
Ist jetzt mal grob zusammengezimmert, das, was die Union, vor allem die junge Union, so gerne will. Oder?
Mhm.
Ja. Und die andere Seite möchte, sagt, wir brauchen eine Umverteilung, sonst ist die ganze Demokratie gefährdet, weil wir in Richtung Oligarchie abwandern und Export ist sowieso vorbei. Wir verstehen, also.
Ja.
Aber da stehen keine Debatten gegenüber, sondern ideologische Blöcke, die auf jeder dieser Ebenen da sind keine Kompromisse möglich, weil beides zu Glaubensgrundsätzen gemacht wird.
Ja.
Auf jeder Ebene, gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch, überall.
Ja.
Das ist in den USA dasselbe. Und wir rennen in eine Schmidtsche Situation für mich hinein, die irgendwann nur noch die Frage nach dem Souverän stellt. Nach nichts anderem.
Ja, du bist halt auch an der gefährlichen Sache.
Irgendwann wird einer kommen.
Ja, aber du bist auch an der gefährlichen Ebene, die er formuliert, weil in dem Moment, wo du die andere Seite verteufelst und dann kommt der Souverän und handelt, ist die einzige Möglichkeit laut Schmidt, und das finde ich theoretisch auch nicht ganz falsch formuliert, die Vernichtung des anderen. Weil der ja böse ist.
Ja, ich würde jetzt sagen, die Vernichtung des anderen, glaube ich nicht. Ich würde, also da wird auch, das wird auch mit Toten einhergehen, ganz sicher, aber das wird mehr ein Entscheiden darüber, wer jetzt der Souverän ist, und das wird mit Gewalt gehen, aber das wird nicht 50% der anderen Seite ausgehen.
Nein, das sowieso nicht. Das geht ja auch gar nicht. Das ist ja in einer Größenordnung, die gar nicht denkbar ist. Was ich halt an krass finde, ist, dass er aufgrund dieser Argumente.
Anders, wir werden in einer Autokratie landen, wo irgendwann irgendjemand einfach. So, und wenn wir dann einen guten Diktator haben, einen Schmidtscher Prägung, dann wird er den einen ein bisschen wehtun und dann wird er den anderen ein bisschen wehtun. Damit, ne? Und dann wird aber das, was den einen wehtut und den anderen wehtut, wird dann insgesamt für alle besser sein. Und dann wird der gordische Knoten durch einen guten durchschlagen, aber höchstwahrscheinlich wird er aus einem der Lager kommen.
Ja, das vor allem ist bei Schmidt ja immer mit drin, dass der Diktator dann, wenn das Problem gelöst ist, freiwillig wieder abtritt. Das finde ich ja so niedlich. Das finde ich einen so niedlichen Gedanken. Das ist in der Historie jetzt nicht besonders begründet. Also
nee, das Deprimierende ist halt, dass wir so einen Weg von Demokratien gehen, den sind Demokratien in der Geschichte einfach schon so oft gegangen und wir gehen dann einfach genau gleich
nochmal
wieder wie zu anderen Demokratien, die nicht gepackt haben. So. Und ich glaube, die Lehre daraus ist nicht, dass der Pöbel zu beherrschen ist im Sinne von Schmidt. Also lass ihm möglichst wenig Mitbestimmungsrecht, weil der Pöbel ist gefährlich. Sondern ich glaube, dass es darum geht, innerhalb einer Demokratie eine möglichst saubere Debatte zu ermöglichen. Und damit musst du verhindern, dass über dem Volk Demagogie niedergeht, weil die ist immer leichter verkaufbar, weil sie eben einem Freund-Feind-Schema entspricht. Und wenn du nicht für eine saubere Debatte sorgst innerhalb einer Demokratie, das ist die Achillesferse, ich bin fest davon überzeugt, dann geht eine Demokratie in Richtung Autokratie. Also in der Sehnsucht nach einem Souverän.
Ja, weil man die Handlungsunfähigkeit postuliert und sagt, weil auch unglaublich viele Leute dann sagen können, ja, jetzt hat diese kleine Gruppe plötzlich was geschenkt bekommen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann muss das wieder abgebaut werden, dann redet man die ganze Zeit nur über so kleine Interessen und die großen Sachen werden nicht angegangen. All das, was ja heute in der Beschwerde.
Man könnte es eins zu eins könnte man es auf die Gegenwart übertragen.
Ja. Was ich halt bezogen auf diesen Punkt der Definition eines absoluten ethischen Feindes dann irgendwie bei ihm habe, was ich halt auch wieder dann einen Schritt zu viel finde, ist, dass er dann deswegen den Humanismus und die Menschenrechte grundsätzlich ablehnt.
Sehe ich fundamental anders, also fundamental anders genau. Als er, aber ich bewege mich auch in fundamentalen anderen Identitätsbegriffen als er, aber auch als sehr viele Debatten der Gegenwart. Ich bin da viel kantianischer, als auch die Debatten der Gegenwart sind.
Ja, ich würde nämlich die Ebene der
Zugestehung. Also kantianischer im Sinne, damit das kurz erklärt ist, im Sinne des Universalismus. Ich glaube, Nationalstaatsgrenzen sind ausgedacht und Nationalstaatsidentitäten sind auch ausgedacht und die Qualität eines Menschen richtet sich weder danach, woher er kommt, noch wie er aussieht oder welches Geschlecht er hat. Und zwar glaube ich, dass tatsächlich,
aber er hat natürlich schon recht, dass er wenn er die Frage stellt, wenn man jetzt einen universellen Rechtsbegriff wie die Menschenrechte formuliert, wer setzt denn das dann durch? Wer ist denn
richtig,
der,
aber ist das, denn der das, Handelnde? Das ist das, worauf wollte ich hinaus. Es ist natürlich für ihn einfach ein Widerspruch, weil er es die Frage nach dem Souverän in den Raum stellt. Und auch da hat er natürlich recht. In Wahrheit bewegt es sich in einem fast, man müsste sagen, fast religiösen Spektrum, weil die Durchsetzung der Menschenrechte durch einen nicht auch weder rechtlich noch außerrechtlich geklärten Souverän einfach nur eine Idee sind.
Natürlich, die Menschenrechte sind nur ein Ideal.
Richtig, kann ja keiner durchsetzen. Richtig, genau so. Und da würde ich trotzdem wieder zu Kant zurückgehen und mich deswegen außerhalb dieses rechtsphilosophischen Rahmens bewegen. Da ist er wieder im Materialismus, im Faktischen und so, der gute Herr Schmidt. Ich würde sagen, aber die Durchsetzung von Prinzipien sind auch immer eine individuelle Frage. Mhm. Ne? Du kannst das prinzipiell richtige Handeln nicht ausrichten nach dem System, in dem du lebst, sondern immer nur nach der eigenen Erkenntnis.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl,
das heißt, eine universelle Menschenrechte kann ich selber durchsetzen, auch wenn es keinen Souveränen gibt.
Genau. Ich glaube, dass er auf der Ebene einfach auch den Begriff missinterpretiert hat, als die Menschenrechte formuliert worden sind.
Ich glaube, dass er das sehr konsequent zu Ende denkt. Und da hat er natürlich einen Punkt. Menschenrechte sind irrelevant, solange es keinen Souverän gibt.
Genau. Man muss dann halt.
Das heißt nur nicht in der Abkehr, dass
wir sie nicht formulieren sollten. Genau. Aber das meine ich, ne? Dass man muss sie halt als was anderes begreifen. Man muss sie begreifen als ein ethisches Leitbild für die Aufstellung der sich den Menschenrechten zugehörig erklärenden Staaten.
In der kantianischen Hoffnung,
dass das individuelle Handeln
beeinflusst. Dass wir irgendwann dafür einen Souverän haben.
Ja, und das finde ich mir auch spannend.
Sinne von natürlich wäre das Ziel eine Weltregierung.
Genau, und das will Schmidt ja nicht.
Aber mein formuliertes Ziel wäre natürlich eine Weltregierung im kantianischen Sinne, wo jeder Individuum auf diesem Planeten dieselben Rechte hat. Wie jedes andere.
Ja, aber Schmidt sagt halt, eine globale Homogenitätsbehauptung ist nichtig.
Ja, das sehe ich halt ganz gewaltig anders
als
er. Das ist ja auch wichtig für mich gewesen.
Die positivste Homogenitätsbehauptung, die ich haben kann, zu sagen, Menschen. Homogen sind wir als Menschen. Das ist eine sehr positive Homogenitätsbehauptung.
Ja, genau. Sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Hat natürlich auch was mit Perspektiven zu tun, die man dann durch Lebenserfahrungen gemacht hat, die er so natürlich nicht gemacht hat.
Ja, aber auf der anderen Seite.
Also ich habe natürlich Menschen kennengelernt aus Weltgegenden, die hat Herr Schmidt nicht mal aus Büchern gekannt.
Richtig.
Und damit hast du dann persönliche Erfahrungen, die eine Homogenitätsfrage ganz anders stellen, als er sie definiert für mich.
Ich musste nur halt dann voll daran denken, Wissenschaftler und Science-Fiction-Autoren immer gesagt haben, eine wirkliche menschheitsweite Verbindung wird erst aufgebaut, wenn ich einen externen Feind habe. Da hast du wieder die Freund-Feind-Definition.
Ja, klar, natürlich.
Wenn ich weiß, dass es woanders Leben gibt und ich Angst davor haben kann, wird und ich das als das andere definieren kann, kann die Menschheit sich selbst als homogene Gruppe begreifen, weil es den anderen gibt, den Feind halt.
Ja, klar. Logisch. Ja, klar.
Und diese Struktur ist in vielerlei Hinsicht.
Dann können wir die Klammer nochmal anders machen. Warum ist Schmidt gerade unter anderem auch deswegen so sexy? Weil das, was China macht, exakt das ist, was Schmidt sagt. So, die diskutieren noch nicht, die handeln und die richten ihr Handeln auch nach dem richtigen Handeln aus.
Und die
im Sinne der Homogenität, dass jetzt dem Einzelnen da scheiße geht, ist schon klar. Aber insgesamt haben wir hier gerade eine Stadt hingezimmert.
Jawohl. Und der Gesamtmasse geht's im relativen Sinne oder im durchschnittlichen Sinne gut.
Genau. Und die handeln.
Ja,
die
diskutieren klar, sind nicht da drüber. Partikulargruppen, die interessiert mich aber nicht.
Ja, genau.
Und der Witz ist, das ist ja nicht ein unfunktionierender Staat. Ne? Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, nein, wir müssen die ganzen Partikulargruppen beachten und ansonsten funktioniert ein Staat nicht. Nee, China zeigt, dass ein Staat auch so funktioniert und sogar gut funktioniert.
Klarer Souverän, würde ich sagen.
Genau. Es geht halt den Partikulargruppen nicht gut. Und vor allem den Schwachen nicht. Das interessiert dann aber halt nicht, wenn du nicht zu denen gehörst. Und wenn du dich dem Homogenitätsdruck in irgendeiner Form unterordnen kannst, weil du jetzt zum Beispiel ethnisch nicht auffällst oder weißt du, dann hast du ja auch kein Problem. Und das ist das, warum ich das immer so, ja, letztlich ist er in seiner Argumentation komplett schlüssig, weil das ist ja unglaublich unethisch im Sinne eines humanistischen Ansatzes, so zu denken. Aber staatstheoretisch und von der Staatsführung her sind das sehr funktionierende Staaten. Aber halt nicht für die unterrepräsentierten Gruppen. Die gehen da einfach unter. Und müssen unterdrückt werden. Und das ist eine Ebene, die ich einfach ethisch nicht vertreten kann. Und deswegen bestehe ich immer in einer Auseinandersetzung mit dieser Idee. Auch wenn die strukturell begründbar ist.
Ja klar, natürlich. Aber
Und deswegen sind es natürlich... Die Linke hat auch mal mit diesen Ideen geliebäugelt in den Momenten, wo sie sich extrem verhalten musste. Und wie viele Leute sich auf Schmidt bezogen haben in der 68er-Bewegung.
Ja, tut sie ja also, immer noch, auch in der Antirassismus-Bewegung. Also Antirassismus-Bewegung definiere ich dann jetzt, ich definiere mich vor allem über meine Identität zu einer bestimmten Ethnie, um meine Unterdrückung durch eine andere Ethnie darzustellen.
Ja.
So nachvollziehbar, aber du bewegst dich natürlich trotzdem wieder in einem Freund-Feind-Schema, das genau. Wieder nur Freund-Feind-Situationen aufmachen kann. So.
Und du beschränkst dich damit auch halt auf diese Wirkstrukturen, die Schmidt beschreibt. Also
du bist in das ist in einer Demokratie die Situation von Partikulargruppen. Du bist in einer schwächeren Position. Mhm.
Und strukturell. Und
du musst schlauer sein als die Mehrheit. Du musst weiser sein als die Mehrheit. Egal welcher Art von Partikulargruppe du angehörst.
Ja.
Weil du wirst immer leiden, ne? Unter dem Sozialverhalten von Menschen, die einer Mehrheitsgesellschaft angehören und sich gerne darüber bestätigen wollen, dass sie jegliche Art von Minderheit als solche anzeigen.
Ja.
Das ist ein immanent soziales Verhalten von Menschen. Nicht sexy, aber schon irgendwie.
Ja.
Völlig egal, ob es sozial ist oder dick oder groß oder klein oder ne? oder schwarz oder.
Genau. Letztlich ist eine Sache, die ich aus der Beschäftigung mit Schmidt jetzt gezogen habe, für mich ist, dass die Sachen, die er da strukturell beschreibt, haben einen Zug in sich. Und es gibt immer nicht nur jetzt die neue Rechte, sondern es gibt immer Bewegungen, die die Struktur da drin erkennen und sagen, ja, für eine Handlungsfähigkeit einer Staatenstruktur oder auch eine Großraumstruktur sollte ich so handeln und sollte ich eine Homogenität herstellen und sollte ich auf Basis dieser Homogenität dann im Ausnahmefall als souverän agieren. Für mich entsteht dadurch eine Handlungsmaxime von, ja, dann muss ich mich weiterhin darum kümmern, dass die Unterrepräsentierten Partikulargruppen gesehen werden. Ich muss also quasi um die ganzen, den Erhalt des Humanismus und den Erhalt der Liberalität muss ich dann kämpfen. Weil diese Strukturebenen, die er beschreibt, sind da und die sind auch nicht von der Hand zu weisen. Und ich, wenn, solange es Mächte gibt, die dafür einstehen, dass diese Strukturebenen passieren, muss ich dafür einstehen, dass noch genug Liberalität vorhanden ist. Und das bringt mich zu einem Zitat von Precht, der das gesagt hat. Der hat gesagt, wir haben eine neue Ordnung, die sich aufbaut gerade, radikal und groß an diesen Bruchkanten, die wir jetzt gerade haben mit Digitalisierung und Klimawandel und all den ganzen Krisen. Und er hat gesagt, das, worum ich kämpfen muss und worum wir alle kämpfen müssen, ist, dass die Zukunft, die dann aufgebaut wird, genug Liberalität beinhaltet. Im traditionellen liberalen Sinne.
Ja, da wäre ich ja wieder, also da bin ich dann schon, solange das noch nicht tot ist, werde ich das auf dem Markt rausschreien, bis der Goal im Graben liegt.
Ja.
Wir haben innerhalb des europäischen Raums nach wie vor einen politischen Gestaltungsspielraum sondergleichen. Diese EU ist, wir könnten die modernste Verfassung der Welt schreiben.
Ja.
Wir könnten.
Letztlich ist unsere Großraumkonstruktion der EU ja auch basierend auf den Großraumideen von Schmidt. Das ist eine Sache, die ich auch rausgefunden habe. Dass in der Anfangsformulierung haben ganz viele Leute dann sich nicht direkt auf Schmidt absichtlich bezogen, aber auf Leute, nee, die sich auf Schmidt bezogen haben.
Du debattierst jetzt über das Urteil 93. Ich würde sagen, also erstmal waren es wirtschaftliche Interessen, EWG und Frankreich, Deutschland und Kohle-Stahl-Abkommen und so. Aber dahinter standen dann schon, das ist schon eher Kant. Also da gibt es auch Vordenker in Frankreich, die das davor schon gedacht haben und so. Die europäische Idee ist auch nicht so neu, wie sie uns nach 1945 erschienen ist.
Ich rede nicht von der europäischen Idee, ich rede wirklich konkret einfach von der Art, wie wir die strukturelle EU aufbauen wollten. Das meine ich.
Interessenswert.
Genau.
Ja klar, genau. Aber wenn Herr Putin so sehr ins Handeln kommt, dann ist man ja dann wie sagt man, wenn jemand aus dem Diskutieren ins Handeln kommt, ist man sehr schnell bei Machiavelli und Schmidt. Also, weil es stimmt ja, ne? Also den Ausnahmezustand bestimmt der Souverän.
Ja.
Und genau, in dem Moment bist du dann musst du handeln. Weil da hat jemand gehandelt. Du verstehst?
Ja.
Der redet nicht mehr, der handelt jetzt.
Ja, Ich glaube, wir haben das ziemlich, ziemlich breit besprochen. Eine Sache erwähne ich noch, aber die werden wir nicht mehr besprechen können. Das ist nur, als falls Leute sich da noch reinlesen wollen. Auch spannend ist seine Theorie des Partisanen.
Oh ja, richtig, den haben wir jetzt. Ja, okay.
Genau. Also er formuliert den Partisanen als den Autochtonen, also in der Gesellschaft ortsansässigen, heimatsverbundenen, unkonventionellen, aus der irregulären Kämpfer, der politisch engagiert ist, also einfach das, was wir kennen als einen heimischen Terroristen, politischen, und schreibt ihm eine unglaubliche Wirkmacht zu und sagt, dass diese Wirkmacht aufhört, wenn er dann nicht mehr sich um seinen Ort, in dem er lebt, kümmert. Und versucht dann mit zu formulieren, wie das dann mit dem stalinistischen Gedanken eigentlich dann nur noch zu einem totalen Krieg führen kann von der Vorstellung, weil es dann quasi theologisch alles begründet ist. Und auf seine positive Definition dessen, wie wirkmächtig der Partisan ist, begründen sich ganz viele terroristische Organisationen danach in den Jahrzehnten auch auch die Stadtguerilla als Vorstellung entsteht aus dem Partisanenbegriff von Schmidt. Auch da ist er in die Linke hinein extrem wirkmächtig gewesen. Also seine Theorien sehr stark umgesetzt innerhalb des linken Terrorismus, auch der RAF. Also wirklich ein einflussreicher Mensch. Nicht nur das, wo man ihn immer drauf fixiert, auf seine NS-Zeit, sondern auch immer wieder und immer wieder darüber hinaus und halt immer nicht nur in den Rechten, sondern auch bei den Linken, weil, und das ist das, was meiner Meinung nach der Punkt ist, weil es so scharf formuliert ist und so triggernd ist und dadurch immer wieder auch aufregt. Im positiven wie im negativen Sinne, wenn man das liest. Und dann ist das immer wieder faszinierend für Leute, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, das, was wir rausgearbeitet haben, als wo für uns die ethischen Löcher sind und die Gefahren, haben wir, glaube ich, ziemlich gut aufgezeigt. Und das, was dann irgendwie sich dafür heute ergibt, wenn sich so viele Leute wie jetzt Steve Bannon und Xi Jinping mit Schmidt auseinandersetzen, was wir dann davon haben aktuell.
Ich glaube, dass er vor allem in der Analyse, deswegen habe ich auch jetzt so relativ viele Beispiele gebracht, wo man sagen kann, da ist er im Prinzip angewendet, also seine Theorie findet in Anwendung statt.
Ja.
Und gleichzeitig ist er halt einfach wirklich ein Gegner der liberalen Demokratie.
Ja, so. Die Liberalität. Also Demokratie der Liberalität sagt er immer,
Er sagt immer Liberalität des 19. Jahrhunderts und was er damit meint, und da bezieht sich dann viel in der Debatte, das muss man, glaube ich, kontextualisieren. In der Debatte der Weimarer Republik ist dieser Begriff, der, ja, er ist einer von den alten 48ern, ist ein gängiges Sagen, wie man das auf Englisch sagt, ein gängiger Spruch, der sich auf die Revolutionäre von 1848 in der Paulskirche bezieht.
Ja.
Die sind alle so liberal.
Ja, 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 ja.
Ne, wenn man sagt, das ist ja einer von der alten Paulskirchennummer, gehörte der zu den Altliberalen.
Ja.
So. Dass er ist illiberal, er ist illiberal aus der Überzeugung heraus, dass diese Liberalität zu einer gesellschaftlichen Stagnation führt,
ja,
zu einer Reformunfähigkeit und zu einer irrationalen Herrschaft des Pöbels.
Mhm. All das, was ja auch die Neue Rechte behauptet, inklusive der AfD.
Genau.
Deswegen wollen die Liberalität beseitigen und ich sag, nee.
Ohne mich, Kollege.
Ich glaube, das ist die Demagogie, die das macht.
Und die
beschissene
auch,
Medienstruktur.
So, ich glaube auch, dass
deswegen
der Mensch zu rationaleren, lösungsorientierteren Debatten möglich ist, fähig ist, als sie im Augenblick in der deformierten Form unserer augenblicklichen Debatte stattfinden können.
Ja, man muss vielleicht auch sagen, dass er ein unglaublicher wirtschaftsliberaler Mensch war. Also, dass man das nicht missversteht. Er ist das traditionelle Liberale legt er ab.
Ach so, ja, das ist natürlich, ja. Wenn man dann auf, wo ist Peter Thiel jetzt dieses intellektuelle Genie,
ja,
auf Karl Schmidt gestoßen und dann fällt auf, ach ja, der Schmidt ist auch heftiger Katholik und kann viel mit Antichristen begründen, was ja ein Lieblingsbegriff von Herrn Thiel ist. Mhm. Und gleichzeitig findet er auch, der Staat als Souverän hat in eine frei wirkende Wirtschaft am besten gar nicht hineinzugehen.
Genau, da auch das und da dachte, bei Schmidt.
Und da dachte man sich so, ah, here we go.
Das passt.
Das ist gar nicht so, also verstehe, ja, ganz das, kurze Verbindung.
Das war, genau, aber das war halt nur, das war damals noch nicht der Begriff liberal. Das wurde dann später zu ordoliberal und dann neoliberal. Aber diesen Begriff gab es damals, das ist noch nicht Liberalität. Also die Wirtschaft frei walten zu lassen und dabei einen starken Staat zu haben, das hat noch keinen Begriff gehabt. Vor allem nicht der Begriff liberal, weil liberal geht nämlich darum, dass alle Partikularinteressen innerhalb der Gesellschaft gehört werden. Ja, das wollte ich nur einmal bringen. Also er war durchaus, ja, heutzutage wäre ein libertärer Neoliberaler. Er wäre ein Neoliberaler, der einen starken Staat will. Ja.
So.
Gut. Alle, die gehofft haben, wir sagen einfach nur, das war Nazi und damit hat sich's gegeben. die mussten wir enttäuschen. Es ist halt viel differenzierter und es ist auch so, dass das Theoriekonstrukt nicht unbegründbar ist. Aber ja.
Wir haben uns jetzt nicht auf die rechtlichen Herleitungen dieser Gedanken und so, die bei ihm natürlich eine extrem wichtige Rolle spielen. Ja. Die Rechtsfrage, was ist Verfassungsfrage, Verfassung als immer gültig und
wann, wie begründet sich die Verfassung, aus welcher
das heißt also, alle Juristen, die uns zuhören, Entschuldigung, das ist euer Gebiet.
Ja. Machen wir nicht.
Wir haben uns jetzt schon sehr weit außerhalb unserer Kompetenzfelder bewegt.
Ja, ja, das ist super, wie er dann auch, ne, weil er ja Menschenrechte und damit Naturrecht insgesamt ablehnt, begründen muss, dass die Verfassung aus dem Nichts entsteht und nicht auf der Basis von grundsätzlichen menschlichen Rechten basiert und so. Das ist alles super spannend, aber führt zu weit. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass der Witz ist, wir hatten uns auch wieder nicht abgesprochen und sind wieder an derselben Meinung gelandet, dass die Problematik.
Ja, ich glaube schon, dass wir es anders, vielleicht schon anders gewichten,
Ich hab mehr Probleme mit seiner ethischen Blindheit.
Dass er den Diktator nicht, den Bösen nicht kommen sieht.
Genau, dass er den nicht sieht, dass er den ausblendet, dass er denkt, nee, der wird nicht bleiben. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, warum das aktuell ein wichtiges Thema ist, sich damit zu beschäftigen, damit man auch, wenn man sich so richtig darin einliest, findet man auch innerhalb der Argumentation nämlich Möglichkeiten, diese Dinge auseinanderzunehmen. Aber wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, ist es super schwer, wenn einem jemand mit solchen theoretischen Konstrukten kommt und dann mit einer unglaublichen Selbstsicherheit sagt, das sagt doch nicht nur Karl Schmidt, das sagt auch der und der und der und der. Und wenn du es nicht gelesen hast, weißt du gar nicht, mit was setze ich mich dann auseinander. Man muss das ja auch irgendwie im Köcher haben.
Ich glaube auch, und das ist das Wichtigste, dass er einfach gerade wirklich, wirklich in einer politischen Umsetzung ist.
Ja, viele machen das aktiv.
Die Amerikaner sind immer so, das haben wir schon mal mit Foucault drüber geredet, die sind immer so 1:1. Also die sind immer so bibeltreu. Einmal Puritaner, immer Puritaner. Ja, das steht da aber anders.
Ja.
Ja, das ist aber nicht, also
das. Nur weil das da steht, ist das nicht richtig.
Du musst halt nicht jetzt by the letter. Musst du nicht.
Aber das machen
du
die.
Du kannst auch frei interpretieren.
Das machen die ja auch.
Ja, aber da steht da, by the letter steht da. Ja, aber das kannst du doch jetzt nicht by the letter machen, Kerl. Bring doch mal jemand dem Kind einen Lolli.
Das ist ja genauso wie die ganzen Tech-Bros irgendwelche Dystopien umsetzen, weil sie glauben, das wären Lehrbücher. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Was?
Nimm mal diese Puritaner. Ich sag dir, ja, genau. Die scheiß Protestanten. Aber im Buch steht anders. Halt die Klappe.
Ah, gut. Ich glaube, haben wir ein bisschen Karl Schmidt gemacht und ist doch zu was Flüssigem geflossen.
Genau, ich hoffe, ihr hattet was davon.
Ja, und das nächste Mal geht's wieder um alles, was so in der Welt vor sich geht, und wir bringen unser 2026-Geräusch zurück. Sollen wir es am Schluss trotzdem noch einmal... Der war ausufernd.
Ich war Kunstpfeifer.
Ja, ich war Kunstpfeifer. dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.